Einen recht schönen guten Abend wünsche ich uns allen. Schön, dass der Saal so voll geworden ist. Vielleicht begleiten Sie irgendeinen depressiven Menschen in Ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft. Vielleicht ist der Ehepartner depressiv, die Ehepartnerin. Ich weiß nicht, was Ihre Motivation ist, aber so langsam sickert es ja doch auch in unserer Gesellschaft immer mehr durch. Mensch, das ist ernst zu nehmen. Wie hieß es neulich? In unserer fränkischen über 1,5 Millionen Menschen in Bayern leiden an Depressionen. Das sind 12,59% in Bayern. Und damit ist Bayern das Land, das Bundesland, das am meisten depressive Menschen zu verzeichnen hat. Also ein trauriger Bundesdurchschnitt. Und dann kann man Depressionen nicht mehr einfach so beurteilen, naja, der ist faul, die liegt halt im Bett rum, was soll denn das? Habe ich alle schon gehört, vielleicht Sie auch. Die ist psychisch nicht belastbar, nicht mehr einzusetzen. Nur bedingt brauchbar. Oh, das darf der Arbeitgeber nicht wissen. Wenn das durchsickert, Hilfe, da darf ich nicht drüber reden. Bestimmt kriegt die deshalb keinen Mann. Oder ein dritter Grund, um Depressionen zu verschweigen, ist, naja, steht ja auch bei David, ne, als ich es wollte, verschweigen, unvergebene Sünde unter Christen, hat er was Falsches gemacht? Das kann er jetzt nicht verarbeiten. Auf jeden Fall neigt unsere Gesellschaft dazu, depressive Menschen zu isolieren, zu stigmatisieren. Fakt ist, unsäglich viele Menschen leiden unter Depression. Kaum jemand redet darüber. Und jeder von uns kann sie bekommen. Also, ich kann Ihnen auch eine Depression machen. Glauben Sie das? Wissen Sie, wie das geht? Ich kann Ihnen eine Depression machen, wenn Sie mitmachen. Soll ich sagen, wie? Ganz einfach. Sagen wir mal 2, 3 Nächte keinen Schlaf. Wie Sie sich dann fühlen, das ist Depression. Da merken wir, dass wir alle hier und jeder Mensch immer am Rand einer Depression sind, sein können. Denn in der Depression ist es auch sehr leicht so, dass man keinen Schlaf findet, zu wenig Schlaf hat, immer wieder aufwacht, gestörter Schlaf. Ich habe persönlich eine Depression gehabt. Wie bitte, was ist denn das hier? Eine Depression gehabt, ungefähr mit 19 Jahren. Gott sei Dank ist die wieder vorbeigegangen, so eine vorübergehende Episode. Die ist in meinem ganzen Leben nicht wiedergekommen. Ich habe mich später gefragt, warum denn? Und habe dann die Antwort bekommen, als ich psychotherapeutisch angefangen habe zu arbeiten. Ich verstehe die Leute. Daneben gibt es rezidivierende Episoden, also Depressionen, die immer wieder kommen oder auch chronische Verläufe, besonders dann, wenn man sie nicht beachtet, wenn man sie immer wegdrängt, können sie auch sehr leicht chronisch werden. Wir wagen es kaum, darüber zu reden. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Manche können sich, und damit erleichtern Sie anderen schon sehr, sehr arg, dass Sie sich auch dazu stellen können. Darf ich mal so fragen? Sie müssen sich jetzt nicht melden, aber wer von Ihnen hat denn schon eine Depression gehabt? Oder mag mal Hand heben? Sind hier im Saal doch ein Einzelner? Ja, super, jetzt sind es immer mehr. Melden sich mutig, vielen Dank. Aber da merken Sie das Gefühl, viele von uns, na, da rede ich nicht drüber. Gerade deshalb möchte ich das ans Tageslicht bringen, möchte ich drüber reden. Und gerade deshalb sollten wir uns damit befassen, was eine Depression ist, denn viele wissen gar nicht genau, was es ist. Der Arzt sagt dann, ja, affektive Psychose, Major-Depression, endogene Depression steht dort auf dem Zettel, braucht Medikamente. Und wir wissen oft gar nicht, was ist denn das nun? Also die erste Frage, wie zeigt sich denn eine Depression? Ich habe da ein paar Kennzeichen. Depression ist eine lang anhaltende Phase der völligen Sinn- und Hoffnungslosigkeit. So ist das Gefühl. Man hat dann keine Lust mehr, irgendwas wahrzunehmen. Man sieht die bunten Blumen nicht mehr, die Vögel im Frühjahr nicht mehr zwitschern, im Winter das Herbstlaub, wie es sich färbt, nicht mehr zu bewundern. Man nimmt die schönen Gefühle von Musik nicht mehr wahr. Es ist wie ein Sturz in die Nacht, wie ein Tunnel ohne Ende. Wann sehe ich denn endlich wieder Licht? Ein lähmendes Gefühl von innerer Leere, Hoffnungslosigkeit. Jemand hat mal gesagt, das ist die Krankheit der Losigkeit. Jetzt können Sie alles nehmen. Hoffnungslosigkeit, Lustlosigkeit, Freudlosigkeit. Bitte auch sexuelle Lustlosigkeit. Ja, da kann die Ehefrau denken, was ist mit meinem Mann los? Hat der eine andere? Liebt er mich? Jetzt kommen Ehefragen auf. Müdigkeit. Das steigert sich immer weiter bis dahin, dass man sich nicht mehr pflegt. Einsamkeit haben will. Das Gefühl der Gefühllosigkeit. Schließlich gar nicht mehr aufstehen, im Bett bleiben. Rollläden runter. Die Tränen versiegen, der Mund wird trocken, der Speichel versiegt, alle Flüssigkeiten des Körpers, Haarausfall, manche können sich büschelweise die Haare ausraufen, das Gesicht wird gelblich, Appetitlosigkeit, Passivität bis hin zur Versteinerung. Ein letzter Aufschrei, Selbstmord, Suizid. Tatsächlich, und darum ist diese Krankheit auch so gefährlich. Während einer Depression ist die Suizidgefahr um das 80-fache erhöht. Wir und unsere Lieben, die damit zu tun haben, sind also gefährdet, unter Umständen hochgradig gefährdet und man weiß gar nicht darum. Also, ich rede von mir und kann mich gut erinnern, wie meine Gedanken damals waren und ich mit mir gekämpft habe als bewusster Christ, nein, ich tue es nicht. Und trotzdem fast wie Zwangsgedanken. Ach, was soll denn das? Es ist doch alles umsonst. Sowas kann also jeden von uns auch treffen. Eine Woche, zwei Wochen, wie eine Grippe und dann ist wieder vorbei. Oder es dauert länger. Schauen wir doch mal genau hin, was eine Depression ist. Viele wissen nicht, dass es eine Stoffwechselstörung zunächst mal im Gehirn ist. Eine körperliche Sache. Verantwortlich für die Depression sind die Botenstoffe des Gehirns, die sogenannten Neurotransmitter. So, und jetzt werde ich Ihnen etwas zeichnen, und dafür habe ich meinen Flipchart da. Was ich Ihnen jetzt zeichne, also Wissenschaftler würden jetzt sagen, naja, so einfach kann man das jetzt nicht, da hat er noch vieles vergessen und das muss man ja noch, ist mir jetzt ganz egal, denn ich möchte es so erklären, dass wir es verstehen. Also wenn jetzt irgendein Wissenschaftler hier unter uns sitzt, bitte ich um Entschuldigung, wir können uns gern hinterher noch drüber unterhalten. So.
Antidepressiva bekommen, dann steht auf dem Beipackzettel, dem Programm, die Anleitung, Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer. Haben Sie vielleicht schon gelesen. Also dieses Serotonin, was hier ausgeschieden wird, wird gehemmt, dass es hier wieder aufgenommen wird. Also steht es jetzt wieder genügend zur Verfügung. Der Mensch fühlt sich meistens, jeder Mensch ist anders, meistens wieder besser und das Serotonin ist wieder da. Serotonin gibt uns den Flow. Serotonin gibt uns Lust. Dopamin ist sowas, was wir nach Kaffee empfinden. Also so hat jede Flüssigkeit da ihre Gefühle.
Unterschiedlicher Art. Stoffwechselstörung im Gehirn. Es dauert 2 bis 3 Wochen, bis die Antidepressiva wirken. Das ist dann manchmal von einem Tag auf den anderen, wenn man das regelmäßig genommen hat, wie der Arzt das gesagt hat, dass der Hebel umgelegt wird. Hätte ich doch nicht gedacht. Gestern habe ich mich noch so elend gefühlt. Heute ist irgendwie anders. Tatsächlich. Das gibt es. 2 bis 3 Wochen. Und dasselbe kann man auch mit Therapie erreichen, mit Psychotherapie, mit guten Gesprächen. Bloß, das dauert wesentlich länger. Man sagt 2 bis 3 Jahre. Also wird niemand, weder der Arzt noch der Psychotherapeut, heute sagen, wir machen gar nichts, sondern nur Gespräche. Man möchte ja erstmal rasch eine Hilfe haben und das ist berechtigt. Andererseits ist auch eine Gefahr dahinter, dass der jetzt die Medikamente nimmt, sagt, ach, ich fühle mich eigentlich wieder ganz gut und dann bleibe ich lieber dabei. Andere sagen, ja, jetzt bin ich abhängig davon. Moment mal, während man die Medikamente jetzt nimmt, ist es ganz notwendig, regelmäßige Gespräche zu führen von einem erfahrenen Therapeuten, denn durch ein falsches Denken, durch ein ungünstiges Denken, durch falsche Grundüberzeugungen kann solch eine Depression entstehen. Es ist also eine Anpassungsstörung an die andere, an unsere Umwelt, sodass man an irgendeiner Ecke immer wieder aggressiv wird und sich ärgert und Sinnlosigkeit empfindet. Moment, dazu gehört Übung, Umdenken zu lernen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Die alten Gedanken, die wir haben, die setzen sich, weiß jeder von uns, doch immer wieder durch. Am Ende können wir vielleicht noch Fragen stellen und Sie können auch auf unsere Seelsorger zukommen, auf mich zukommen. Jetzt zum dritten. Unterschiedliche Formen der Depression. Da ist einmal die organische Form, körperlich bedingt, organisch. Das heißt, der Body hat irgendeine Schwierigkeit durchgemacht. Das merken Frauen besonders im Klimakterium, in den Wechseljahren zum Beispiel. Da kann das passieren, ja, wenn die Hormone sich umstellen oder auch im Wochenbett, da kann es so eine Wochenbettdepression geben, körperlich bedingt. Hormonumstellungen oder Operationen, aufgepasst, sehr viele, und das wird einem leider nicht gesagt, oft nicht gesagt, auch von den Ärzten nicht, erleben eine Depression nach einer Herzoperation. Wenn ich das dann Leuten gesagt habe, passen sie auf und so, oh, danke, dass sie mir das gesagt haben. Andere haben mir kürzlich gerade erst gesagt, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dass das normal sein kann. Organisch auch nach einem Verkehrsunfall, Oder im Alter durch Arteriosklerose, Depression durch Drogen. Ja, das können Rauschgifte sein, das kann Alkoholkonsum sein oder auch nur Medikamente, Bluthochdruckmedikamente oder Gifte, Vergiftungen, körperliche Überlastungssituationen. Also alles, wo unser Body, wo unser Körper, unsere Organe betroffen sind, kann auch seelisch, weil wir gehören zusammen, eine Seele und Geist kann man, Körper kann man nicht trennen, all das kann eine Depression auslösen. Organogen, sagen wir dazu. Das andere, endogen. Wenn Sie zum Arzt mit einer Depression kommen, kann er sagen, Majordepression oder, meist schreibt er auf endogene Depression. Warum? Der Therapeut oder der Psychiater oder der wird genauer hingucken, woher kommt das. Endogene Depression heißt einfach eine Depression von innen heraus. Da scheint sich irgendeine Erbanlage durchzusetzen. War die Mama schon depressiv? Der Papa, die Oma, Opa, zieht sich da irgendwas durch? Könnte es sein, dass es vererbt ist? Aber es kann auch abgeguckt sein. Von der Uroma auf die Oma, auf die Tochter und mit einmal merkt der Jugendliche, oh, bis sogar Kinder jetzt, ja, nach Corona haben immer mehr Kinder Depressionen gehabt und das zieht sich durch bis heute. Also endogen ist hier aber gemeint als genetische Vermutung, dass sich da was durchzieht. Das kann phasisch sein, dann geht es wieder vorbei, ist sehr oft vorübergehend. Kinder drücken das übrigens aus, meistens durch Kopfweh, Bauchweh, sie sind traurig, lustlos, ziehen sich zurück, haben Schlafstörungen, Schulversagen unter Umständen, muss sich nicht so zeigen. Ganz unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Manche Männer oder auch Frauen, die ihre Gefühle sehr unterdrücken und auch nie so darüber reden, können ihre Depression sehr gut verstecken, dann spricht man von einer lavierten Depression. Sie können gar nicht ausdrücken, okay, dann spricht der Körper. Der Körper fängt an zu reden, wie sagte David, als ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Die Gebeine, ja, irgendwo tritt dann etwas auf unter Umständen, Migräne, Spannungskopfschmerz, Magenbeschwerden, Gallenleiden, Impotenz. Ja, oder viele greifen auch zum Alkohol. 70% aller Alkoholiker scheinen eine Depression im Hintergrund zu haben. Oder sie greifen zu anderen Stimmungsaufhellern. Der Mann kaschiert einfach die schwarzen Löcher im Gemüt. Körperliche Symptome stehen im Vordergrund. Zu den endogenen Depressionen gehören da auch die zyklotymen Depressionen oder die bipolaren Depressionen. Das ist dann diese Art, das sind alles unterschiedliche Formen, himmelhoch jauchzend. Och, da kann man alles möglich machen, zu Tode betrübt. Wenn es einem gut geht, einkaufen. Wie verrückt alles, sich um alles kümmern. Mir sagte jemand, ich brauche doch nicht schlafen. Was schlafen denn die anderen so viel? Man fängt ständig Neues an, ist kaum zu bremsen, völlige Selbstüberschätzung, sexuelle Räusche, Exzesse. Ja. Und dann wenn es ganz oben ist, kommt der Absturz in die Nacht mit tiefer Depression. Das ist die zyklotyme Form oder die bipolare, zwei Pole, bipolare Depression. Ganz tückisch. Das dritte, die seelisch bedingte Form der Depression, psychogen. Wir haben jetzt organogen, endogen, also organisch, genetisch, oder psychogen, da ist die Seele betroffen. Psychogen, da stecken meistens Erlebnisse im Hintergrund. Von früher oder von jetzt. Es ist eine Reaktion auf das, was man erlebt. Das ist die dritte Form. Eine erlebte Überlastung, erlebten Ärger in der Ehe, im Beruf. Manchmal auch mit richtiger Wut auf den Arbeitgeber, die aber nicht raus darf, dann würde ich ja gekündigt werden. Oder auf den Ehepartner, die ich nicht aussprechen kann, die Kommunikation ist gestört. Oder was soll der denn da denken, wenn ich das ihm sage? Also wird es reingefressen. Und die Wut nach innen schafft nicht die Aggression nach außen, sondern die Autoaggression. Und da verzehrt man sich. Hat oft mit Selbstmitleid auch zu tun. Kennen Sie das, so wütende Selbstgespräche im Bett? Sägespäne sägen. Im Bett, auf der Arbeit, auf dem Klo. Ach, den würde ich es am liebsten zeigen. So eine Gemeinheit. Sie kann auch ausgelöst werden, diese psychogene Depression, durch einen schweren Trauerfall, durch Schuld, durch Versagensgefühle, durch Trauer anderer Art auch, dass die Kinder aus dem Haus gehen. Und was jetzt? Man trauert ihnen nach. Dazu gehört dann auch die neurotische Depression, damit haben zu tun die Gefühle, die Erlebnisse aus der Kinderzeit, Überlastungsgefühle von früher, Ängste, die man aufgenommen hat, Hilflosigkeitsgefühle. Es gibt eine erlernte Hilflosigkeit aus der Kinderzeit. Immer wenn keine Hilfe da war, dann hat irgendjemand eingegriffen. Also hat man erlernt, und wenn man erwachsen geworden ist, wird man unendlich wütend. Wieso hilft mir keiner? Erlernte Hilflosigkeit. Andere Ängste, sexueller Missbrauch, Traumatisierungen aus der Kinderzeit oder jetzt. Die aus der Kinderzeit feiern wieder Auferstehung und sind plötzlich wieder da. Alte Gefühle, die können ganz plötzlich kommen. Und was jetzt? Wohin soll ich denn? Dazu gehören auch die Überlastungsdepressionen im Beruf, Karriere. Junge Leute erleben das um die Zeit der Familiengründung. Der Mann, die Frau machen Karriere in ihrem Beruf, zugleich bauen sie ein Haus, bekommen dann noch Kinder, kriegen die ganzen Aufgaben gar nicht mehr unter, und dann diese Zusammenpassung in der Ehe, das muss ja auch gelernt sein. Wenn dann noch eine schwere Wegführung dazu kommt, dann stürzt alles zusammen. Ich pack's nicht mehr. Das Letzte, was ich da zu diesen drei Arten noch sage, das ist die Fropfdepression. Da sagen die Therapeuten und Ärzte auch, man kann nicht genau sagen, was war zuerst. Eine Depressionsform kann sich auf die andere aufpropfen. Dann ist das gemischt, so eine gemischte Depression, Pfropfdepression. Ich habe sie jetzt durchgeführt, durch das ganze Programm von Depressionen. Wahrscheinlich fehlt noch etwas, aber ich denke, bis dahin reicht's. Wichtig ist ja, wie können wir damit umgehen? Wie können wir jemandem helfen, der eine Depression hat? Zunächst mal im praktischen Bereich. Da hilft ganz arg der Depression einen Namen geben. Was meine ich damit? Ungefähr so das Gespräch, wie fühlst du dich denn, wie geht's dir denn, jetzt hörst du was und denkst an diesen Vortrag, wir haben es ja jetzt gehört, wie das tut. Jetzt brauchen wir keine Diagnose geben, das macht der Therapeut oder Arzt. Wir können aber sagen, du, davon habe ich gehört, das könnte eine Depression sein, weißt du das? Derjenige ahnt das vielleicht schon. Ganz so dumm sind wir ja in dem Bereich auch nicht. Also, aber das von außen zu hören, kann unglaublich helfen. Für jemanden, der mit einem Depressiven zu tun hat, der muss sofort daran denken, Moment, ich habe gehört, 80 Mal ist die Gefahr erhöht, dass derjenige auch Selbstmordgedanken hat. Nun, die meisten werden damit hier gar nicht viel anfangen können. Was soll ich denn dann sagen, dem anderen? Ach, rede ich einfach weiter. Stopp! Am besten ist es, ob Sie es glauben oder nicht, direkt zu fragen. Sag mal, hast du auch Selbstmordgedanken? Viele denken dann, ach, jetzt kommt er erst drauf, wenn ich sowas frage. Schmeißen Sie das in den Papierkorb. Derjenige kann erst offen drüber reden, wenn er auch gefragt wird. Aber es fragt ihn ja keiner. Du, vielleicht noch weiter, wie würdest du es denn machen? An dieser zweiten Frage erkennen Sie auch, wie ernst es ist. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe auf dem Dachspeicher einen Strick. Wenn es soweit ist, hallo, jetzt wird es konkret. Oder ich fahre dann einfach auf der Autobahn rechts in die Brücke rein. Viele Autounfälle passieren so. Je ernster es ist, umso mehr müssen Sie auch dahin drängen, du musst zum Arzt. Darf ich dich dahin begleiten? Das muss der Arzt wissen. Darf ich das dem Arzt sagen? Irgendwie muss darüber geredet werden, dass derjenige Hilfe bekommt. Und wenn er keinen in der Nähe hat, der nah bei ihm ist und das leisten kann, er muss Tag und Nacht beobachtet werden. Und er braucht Medikamente, bis die wirken. Und diese Medikamente, die er dann bekommt, Paroxin, Citalopram, Amitriptylin, Imipramin, Fluctin, Fevarin, Aponal, das heißen alle unterschiedlich. Jeder Körper reagiert auch anders und jeder Arzt hat sein Lieblingsmedikament. Heute gibt es noch viel mehr und die werden auch immer besser. Aber diese Medikamente, die meisten haben einen Nachteil, zwei Nachteile. Einmal, sie wirken erst nach, wie ich sagte, 2 bis 3 Wochen. Zum anderen, wenn sie wirken, dann wird die Motorik angeregt. Aber die Hoffnungs- und Sinnlosigkeitsgefühle und damit auch die Suizidgedanken, die bleiben. Und das ist gefährlich, denn in diesem Moment kann derjenige sich bewegen, er fühlt sich sonst viel zu aufgegeben dafür, zu schwach. Jetzt bewegt er sich, jetzt ist die Suizidgefahr am größten. Darum ist das Beste, er ist in der Klinik und hat dort gute Betreuung im Akutzustand. Wir empfehlen auch ich in der Praxis, meine Frau und ich, therapeutische Seelsorge in Neuendettelsau, gerne die Klinik Hohe Mark, eine Edelklinik, die wirklich sehr gut ist, oder De Ignis im Schwarzwald, zwei Kliniken, die christlich geführt sind. Sonst gibt es die für akute Fälle, das Bezirksklinikum, da wissen wir sicher alle Bescheid. Auf jeden Fall einen Arzt konsultieren, Hausarzt, Nervenarzt, Klinik, Hohe Mark, auch die Ignis, in Betracht ziehen, für Medikamente bereit sein und Entlastung im Haushalt bei Überforderung anbieten. Manche Hausfrauen und Mütter vor allen Dingen brauchen Entlastung. Manche Nachbarn können vielleicht eingreifen und das Mittagessen vorübergehend machen. Bei der Überlastungsdepression ist es auch wieder ganz anders als in den anderen Formen der Depression. Der überlastete Mensch soll in der Regel sich ausschlafen, ausruhen. Der Körper braucht Ruhe. Bei den anderen Formen endogener Art kann es sein, dass mehr Schlaf nur die Depression noch schlimmer macht. Auch Entspannungsübungen sollen nicht gemacht werden. Sonst in der Überlastungsdepression, wie gesagt, ein Erholungsprogramm, vom Arzt krankschreiben lassen, in dieser Zeit viel in die Sonne gehen, Gymnastik treiben, in die Sauna gehen, sich erfrischen, ein gutes Tagesprogramm mit einem anderen besprechen, vielleicht unter Tränen sich dazu zwingen, das durchziehen, soweit es geht. Und derjenige braucht Ermutigung. Und damit komme ich auch zur praktischen Hilfe im seelischen Bereich. Auf jeden Fall nicht bagatellisieren. Eine Depression darf nicht bagatellisiert werden, das wird schon wieder. Es wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Oder solche Sprüche. Das hilft nicht. Weder Überforderung noch Unterforderung. Also wenn man schon sich bewegt, was bei Depression immer gut ist, dann auf keinen Fall in Richtung Leistung gehen. Jetzt in dieser Lage, da denke ich an das Wort von Paulus, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Jetzt ist das Weinen vielleicht dran. Derjenige braucht jemanden, mit dem er reden kann und nochmal reden kann und nochmal reden kann, auch wenn ihm die Worte im Hals stecken bleiben. Was gar nicht hilft ist, ach, du bist so traurig, komm, gehen wir mal auf den Tanzboden oder wollen wir nicht ins Kino, außerdem, jetzt kommen alle möglichen auf die Sommerrodelbahn, der muss raus aus seinem Zimmer und so. Das wird ihm nicht helfen. Nein, er braucht einen Kontakt mit einem Menschen, wo einfach nichts erwartet wird. Du darfst so sein, wie du bist. Aber such Therapie. Denn jeder von uns, von Ihnen hier, wenn er nicht gerade therapeutisches Wissen hat, wird das nicht leisten können, da jetzt seine Gedanken auch zu ändern. Er braucht einen Arzt, er braucht einen Therapeuten und er braucht Leute, die ihn verstehen in seiner nahen Umgebung. Was wichtig ist, keine schweren Entscheidungen treffen in dieser Art. Mein Arbeitgeber ist so blöd. Ich kündige jetzt. Das hilft nicht. Das kann ihm später leid tun. Die Ausbildung abbrechen, weil er dort Sinnlosigkeitsgefühle gespürt hat. Ich lasse mich trennen von meinem Partner, meiner Partnerin. Oder Geldfragen, Erbschaftssachen vorantreiben. Das kann kommen, aber nicht jetzt. Das kannst du machen, aber jetzt bist du noch nicht so weit, jetzt bist du noch nicht gesund. Zum nächsten. Geistliche Hilfen. Hilfen in der Gemeinde und Hilfen für Christen. Der Depressive leidet oft darunter, dass er nicht glauben kann. Da merkt man plötzlich, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist. Also wer unter uns glauben kann, der sollte es auch wirklich ganz tun. Bekennen Sie sich dazu. Es gibt genügend Menschen, die nicht glauben können. Und auch in der Depression kann man nicht glauben. Seit meiner Depression damals weiß ich, dass ich glauben kann und ich bin Gott dankbar dafür. Nicht auf Schuldsuche gehen. Hast du irgendwas Falsches gemacht? Nein, nein. Anpredigen, schimpfen, ermahnen, irgendeine okkulte Belastung unterstellen. Das hilft nicht. Und das kann sehr falsch sein. Besser mit dem anderen vielleicht, wer es kann, ein Lied singen. An das erinnern, was er schon weiß. Beten? Du musst nicht beten. Ich bete für dich. Jetzt hier? Darf ich jetzt mit dir beten? Vielleicht sagt er, nee, lass sein. Okay, dann aber hinterher. Ich mach's ganz sicher für dich. Und dann beten sie für ihn. Mit ihm einen Psalm lesen. Die Psalmen zeigen wirklich, besonders die Psalmen von David, wie Menschen in die Abgründe geschaut haben. Depressive Gedanken. Die Bibel gibt uns ganz viel Versprechen Gottes. Und da hat er sich nicht versprochen. Das stimmt wirklich. Ich gebe dir etwas für dein Leben, da kannst du mich dran festnageln, da kannst du auf mich hoffen. Ganz vorsichtig vielleicht auch auf Gottes Wirken in seinem Leben hinweisen, wo er damit was anfangen kann. Vor allen Dingen braucht er Geduld. Die hat Gott ja auch mit uns. Wer mit Depressiven zu tun hat, mit ihm beten, Verheißung Gottes, Psalmen, in Geduld tragen, aber wo sie helfen, da sollten sie sich auf eine lange Krankheitszeit einstellen und deshalb ihre eigenen Grenzen beachten, habe ich hier geschrieben. Sich nicht vereinnahmen lassen, denn solche Krankheit, da kann man sich auch leicht überfordern. Darum ein Netzwerk von Helfern in der Umgebung und bei drohender Selbstmordgefahr unbedingt mit dem betreuenden Arzt sprechen. Das können Sie machen, den Arzt anrufen und sagen, bei Ihnen ist meine Freundin oder derjenige und ich muss Ihnen das mal sagen, der hat Suizidgedanken. Der Arzt ist dankbar dafür, denn er kann es nicht wissen. Zum Schluss, was können Sie tun, um seelisch fit zu bleiben? Es gibt Gedanken, die nicht gut sind für uns, die wie eine Spirale nach unten ziehen. Das wirkt sich sofort auf die Seele aus. Stellen Sie sich mal hin und reden 5 Minuten, vielleicht auch nur 3, nur Negatives. Und dann horchen Sie in sich hinein, wie Ihre Gefühle sind. Sagt, das Serotonin im Kopf geht gleich runter und Sie fühlen sich sehr schlecht. So simpel ist das. Also irriges Denken kontrollieren, korrigieren. Irriges Denken kann sein, mich liebt keiner. Immer muss ich geben. Alles mache ich falsch. Nur durch Leistung komme ich durchs Leben. Wenn ich nichts leiste, bin ich nichts wert. Wohin das führt, kann man ausprobieren, muss aber nicht. Erneuert euch durch Erneuerung eures Denkens. Das steht in der Bibel, Römer 12, Vers 2. Jesus sagt dazu, bleibt in mir wie die Rebe am Weinstock. Das ist das Tolle. Sigmund Freud hat gesagt, der Mensch braucht eine ständige therapeutische Korrektur. Das macht der Christ, indem er Bibel liest und Predigten hört. Wir brauchen das, weil immer wieder dumme Gedanken in unseren Kopf kommen. Das andere, Gemeinschaft pflegen. Ist Ihr Gemeinschaftsgefühl gut? Haben Sie gute Kontakte? Ihre seelische Gesundheit kann nicht besser sein als Ihr Gemeinschaftsgefühl. Jeder Depressive, jeder seelisch Kranke hat ein schlechtes Gemeinschaftsgefühl. Pflegen Sie die Gemeinschaft. In der Bibel steht das genauso, ja, verlasst nicht die Versammlungen. Hebräer 10, Vers 25. Hört sich vielleicht ein bisschen altbacken an, ist aber so. Wo wir dazu stehen, Abendmahl, Gottesdienst, Segenszuspruch, Beichte. Also ich möchte das nicht missen in meinem Leben. Ganz besonders ihr Älteren, es gibt die Altersdepression, die Involutionsdepression. Achten Sie darauf, wenn Sie älter werden. Wir werden nicht mehr jünger. Das nächste, opfere Gott Dank. Warum steht das hier vorne alles? Wir haben Erntedankfest gefeiert. Es gibt so vieles, wofür wir danken können. Unsere geistlichen Väter des Pietismus haben gesagt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach. Lobe den Herrn, meine Seele, sagt der Psalm, das ist ein Selbstgespräch. Hallo, ich rufe meine Seele zur Raison, Psalm 103 oder Psalm 116, sei wieder getrost, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ein gutes Selbstgespräch führt. Was sind die inneren Gedanken? Alle schlechten Selbstgespräche gehören in Müll. Hingabe üben. Viktor Frankl, der berühmte Psychotherapeut, hat eine ganze Therapie damit aufgebaut, unter dem Gedanken Hingabe an etwas. Das tut uns gut. Sonst kommt Sinnlosigkeit, die sogenannte noogene Depression. Gebt eure Leiber hin, auch Römer 12, Vers 2, 1, 2, 3, ein toller Abschnitt, den Paulus da hat. Entspannungsphasen einplanen. Heute früh haben wir hier die Predigt gehört, in dem Saal, über den Sonntag. Am Sonntag wird der Körper entgiftet, wenn wir ihn wirklich gut begehen. Wir können auch Wäsche waschen und kochen, wir können das Haus putzen, wir können alles machen, was wir in der Woche nicht geschafft haben. Und unser Körper vergiftet langsam. Nein, in der Ruhephase des Schlafens, des Sonntags, passiert Entgiftung für unsere Seele, für unseren Körper. Gymnastik und Sport treiben, raus in den Sonnenschein. Vitamin D produziert Serotonin, der Sonnenschein. Das ist das Beste, was wir tun können, körperlich in Bewegung bleiben. Lernen Sie Bibel- und Liedverse auswendig, wenn Sie überhaupt schon mal eine Ahnung davon gekriegt haben, wie gut das tut. Das hilft in solchen Zeiten und die können jederzeit wiederkommen. Dann gesunde Ernährung ist kein esoterischer Trip, sondern tut unserem Körper, unserer Seele gut. Ballast- und vitaminreiche Kost. Übrigens, wussten Sie, dass die Mönche des Mittelalters, gerade so, wenn es jetzt so dunkel und bedeckt wurde, im November, besonders im Dezember, etwas gebacken haben, was zum Leben angeregt hat. den Kuchen, der zum Leben angeregt hat. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, was im Lebkuchen geradezu serotoninanregend ist. Das ist Anis, Pottasche, Koriander, übrigens auch Mulche, Bananen und Schokolade. Jetzt essen sie nicht durch Schokolade, also. Aber es ist gut zu wissen, dass die Natur sehr vieles hervorbringt, was auch hilft, zum Beispiel auch Johanniskraut. Wenn man jetzt ein bisschen traurig ist und bedrückt und so, dann kann das die Neurotransmitter positiv beeinflussen. Mein neunter Punkt, Giftstoffe vermeiden. Viele achten nicht darauf. Es gibt körperliche Gifte, Medikamente, sagte ich. Auch die Antibabypille kann eine Depression auslösen, also auf so etwas achten. Aber es gibt auch seelische Gifte, die im Internet oder im Fernsehen aufgesaugt werden können. Soll ich einiges sagen? Nicht nur im Internet, Wahrsagerei, Horoskop lesen, geheime Satansbräuche, wo man mal gehört hat, die sollten angeblich helfen, Pendeln, viele Dinge, die aus dem esoterischen Bereich kommen, unseriöse Informationen zu allen Heimlichkeiten. Nein, dazu ein klares Nein sagen. Zu allem, was aggressiv macht, ein klares Nein. Und sowas bricht heute immer mehr auf. Ob wir es Querdenker nennen oder AfD oder wo es auch auftaucht, ein klares Nein. Und ein klares inneres Ja zur Liebe Gottes und zu seiner Gemeinde. Für manchen unter euch mag das wie ein roter Faden aus der Kinderzeit sein. Ja, da war die Konfirmation, da war eine fromme Familie, vielleicht eine fromme Großmutter. Nehmen Sie diesen Faden wieder auf. Die Bibel gibt seelische Gesundheit, wenn wir Kontakt bekommen zu dem lebendigen Gott. Paulus schreibt in Philipper 1,6, der in euch, in dir angefangen hat, das gute Werk, damals, irgendwann, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Und der kommt ganz sicher. Vielleicht wenden Sie sich mal direkt an Gott. Er ist der beste Therapeut. Amen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.